Das Nocturne Cis-Moll von Peter Tchaikovsky, gespielt von Maria Kliegel und dem WDR-Rundfunkorchester unter Jan Stühlen. Und bei mir hier im WDR3-Studio begrüße ich jetzt Frau Professor Maria Kliegel.
Schönen guten Tag.
Maria Kliegel ist selbst nicht nur eine gefragte Cellistin, sie unterrichtet auch Cello. Und das seit über 25 Jahren, unter anderem an der Kölner Musikhochschule. Und hier an der Kölner Musikhochschule hat sie einen besonderen Cello-Wettbewerb ins Leben gerufen und gestiftet, den Concorso La Cellissima, La Cellissima, so wird Maria Kliegel seit vielen Jahren hochachtungsvoll genannt. Am Samstag hat dieser Wettbewerb zum ersten Mal stattgefunden. Dabei haben die Nachwuchsmusiker nicht nur ihr Können auf dem Cello zeigen müssen, sie mussten ihr Rezital auch moderieren. Frau Kliegel, reicht es heutzutage nicht mehr aus, ein guter Musiker zu sein? Müssen Musiker auch gute Entertainer sein?
Ja, das Wort Entertainer ist natürlich etwas gefährlich. Entertainer und Talkmaster will ich natürlich damit auch nicht auf den Plan rufen. Aber ich möchte gerne damit herauskitzeln aus den jungen Leuten, dass sie kommunikativer werden. Dass sie nicht nur das Gefühl haben, ich muss jetzt hier auf die Bühne gehen und perfekt spielen. Und wenn ich das nicht mache, dann merkt das jeder im Publikum und jeder denkt, um Gottes Willen, er hat nicht geübt oder es geht alles daneben. Und das Publikum sitzt da und kriegt Angst oder ist anonym und hat das Gefühl, naja, das Stück gefällt mir nicht, der Auftritt ganz gut, aber so. Ich möchte gern eine Kommunikation zwischen Bühne und Publikum damit herstellen und damit auch Ängste abbauen und Blockaden. Denn manchmal das Publikum sitzt da und denkt, naja, mach mal da vorne, zeig mal, was du kannst. Und auf der Bühne denkt man, mein Gott, die merken alle meine Fehler. Und das schürt Ängste und das ist nicht besonders gut für die künstlerische Ausstrahlung, für die künstlerische Darbietung. Und ich denke, wenn man das Wort mit benutzt, und ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass man einfach lockerer wird auf der Bühne. Man hat das Gefühl, man hat einen Mensch gegenüber, das sind dann zwar mehrere Menschen, aber mit dem Wort und der Sprache sind wir ja nur alle vertraut. Und dass man eigentlich das anwenden kann, auch wenn man auf der Bühne sitzt und dann spielt und man sieht in den Gesichtern des Publikums, ein Zuspruch. Man muss ja keine hochwissenschaftlichen Vorträge halten, sondern einfach die Leute ansprechen. Das können ganz einfache Dinge sein oder auch mal eine Frage an das Publikum oder solche Dinge, dass man das Gefühl hat, ich habe hier einen Gegenüber, das interessiert ist an dem, was ich mache und die jetzt sich auf den Weg gemacht haben, hier hinzukommen und einfach mit was zusammen machen wollen. Der eine ist kreativ und der andere sitzt da und hört zu. Wir brauchen uns ja gegenseitig. Und dass da jetzt keine Ängste und Blockaden eine Rolle spielen sollen, ich finde das eine ganz wichtige Sache, weil man hat heute bei Wettbewerben eigentlich immer so das Gefühl, man muss schnell spielen und möglichst laut und möglichst perfekt und damit ist man dann erfolgreich. Und ich finde, davon diesen Wettbewerben gibt's eigentlich genug. Und die Teilnehmer rasen auf die Bühne, verbeugen sich, hauen wieder ab und das Publikum hat den Namen sofort wieder vergessen. Weil es ist so anonym geworden und einfach aufs Instrument bezogen, zu perfekt und eigentlich nicht mehr kommunikativ.
Aber wurden denn die Studenten auf diesen Wettbewerb auch in einer gewissen Weise vorbereitet? Cellounterricht, natürlich haben die ja seit Jahren von klein auf, aber Moderationsunterricht, gibt's sowas an der Hochschule?
Das gibt es eigentlich noch nicht. Aber ich möchte das natürlich auch ein bisschen fördern, das zum Beispiel von meinen eigenen Kollegen auch, denn die müssen das ja betreuen, diese Vorbereitung. Das ist seit einem Jahr bekannt, dass dieser Wettbewerb stattfindet und ich habe meinen Kollegen auch gesagt, ihr müsst das mit der Moderation mit den Studenten besprechen, was sie für ein Thema haben oder wie sie das machen. Habe jetzt ein paar Wochen vorher auch nochmal gesprochen, die müssen auch in ihrer Generalprobe am Tag vorher, wenn die in den Kammermusiksaal gehen, die sollen nicht nur ihre Stücke spielen, sondern die sollen sich da hinstellen und ihre Sachen auch sprechen. Und das ist ein ganz komisches Gefühl, wenn man auf der Bühne ist, dann ist niemand drin. Wie gesagt, bringt euch vielleicht ein paar Freunde mit, dass ihr wenigstens ein paar Leute habt, zu denen ihr redet. Denn man muss einfach auch gucken, dass man laut genug spricht, dass man deutlich spricht, dass man Zeit zum Atmen hat, als zum Zuhören und auch mal eine Reaktion von einem Publikum vielleicht abwartet. Diese Dinge, das muss man mitlernen. Dann haben die natürlich alle null Erfahrung da drin. Und dann, wenn man dann gesprochen hat, sich wieder hinsetzt und spielt, dann ist die Konzentration eine ganz andere. Und zum Beispiel, das habe ich auch bemerkt, die stehen dann mit ihrem Cello in der linken Hand, pressen das ganz fest um den Hals und dann reden die 5 Minuten und ich sage, um Gottes Willen, jetzt haben die schwitzige Finger und das ganze Griffbrett ist ein einziger See an Schweiß. Und die haben auch alle immer geputzt, habe ich gesagt, und außerdem verkrampfen die Muskeln dabei. Man hält das fest, merkt das natürlich gar nicht, wenn man hält sich fest wie ein Ertrinkender an einem Stock. Und das ist da jetzt auch so gewesen. Ich habe gesagt, oh, die haben alle ordentlich gewischt. Das Instrument muss man da ein bisschen anders festhalten. Das ist sowas ganz Einfaches. Aber das sind eben auch so Erfahrungen, die man mitsammelt.
Es ist ganz, aber es ist schon wirklich Learning by Doing.
Also. Es ist Learning by Doing. Und ich möchte nicht, also die Relation zwischen Spielen und Reden ist ungefähr, der Vortrag sollte 50 Minuten insgesamt dauern, 35 Minuten Musik. Das war ja dann auch getimed, das war fest und den Rest eben sprechen, 35 Minuten. Aber da war ich mir auch nicht sicher, wenn einer seinen Faden verliert, dann ist das Reden vielleicht viel kürzer oder wenn einer nicht mehr aufhören kann und mit dem Publikum plötzlich ins Gespräch kommt, der wird nicht fertig.
Sie saßen nicht mit der Stoppuhr da.
Ich hatte auch für jeden eigentlich eine Stunde dann einkalkuliert, weil ein bisschen rausgehen und klatschen und nochmal stimmen und so muss man ein bisschen Zeit lassen. Aber die Auflage war schon, dass man das Programm richtig timen muss und dass das Zeitmanagement gehört mit dazu, dass man das mitlernt und in sein Spiel eben mit reinnimmt. Und ich denke, was eben ganz wichtig ist bei sowas, dass man eben auch charismatische Persönlichkeiten auf den Plan rufen kann. Dieser Wettbewerb ist ja natürlich so, wie er angelegt ist, von meiner Idee her, nur für die Kölner Cellisten, eingeschlossen die Zweiginstitute Wuppertal und Aachen. Das heißt, die Hochschule kann ja nicht jedes Jahr nur Elite produzieren. Da kommt nicht jedes Jahr ein Top-Mensch bei raus. Wenn man jetzt mehrere Hochschulen zusammenruft oder so, das ist was anderes. Aber das ist die eigene Hochschule und wir müssen das aus eigenen Kräften, wir haben 5 Cello-Klassen, eigentlich stemmen. Und das Ergebnis ist so, dass jetzt, wir haben auch sehr viele Ausländer, da kommen da manchmal Leute, die spielen ganz toll, aber die können weder Deutsch noch Englisch. Nur ein paar Sätze und die können natürlich da auch nicht mitmachen. Und da ich sowieso nur 4 Kandidaten in dem Wettbewerb spielen lassen kann, reduziert sich schon die Auswahl durch solche Sachen manchmal ganz von allein.
Warum können nur 4 mitmachen?
Das ist die Idee des Wettbewerbs, weil es ergibt ja auch einen Publikumspreis. Mehr als 4 kann ich dem Publikum nicht zumuten. Das geht sonst zu lange und das über 2 Tage machen kann ich auch nicht. Dann kommt das Publikum auch nicht. Es müssen ja dieselben Leute sein, die alle hören. Und bei 5 Cello-Klassen denke ich mir, 4 Kandidaten ist eigentlich so das, was gehen kann. Es ist manchmal in einer Cello-Klasse niemand da, der bei sowas mitmachen kann. Und manchmal gibt es aus einer Cello-Klasse vielleicht 2. Und sowas gleicht sich dann wieder aus. Ich sammle zum Beispiel im Juni dann die Informationen von meinen Kollegen, also jedes Jahr im Juni, die Information, wen gibt's aus eurer Klasse? Jeder Lehrer darf einen vorschlagen. Wen gibt es? Habt ihr überhaupt jemanden? Wenn einer sagt, ja, ich habe einen, gut. Der andere sagt, ich habe keinen. Hast du vielleicht 2? Nein, auch nicht. Denn der nächste hat vielleicht 3 in der Klasse in dem Jahr. Es geht ja immer so von Jahr zu Jahr. Und dann denke ich mir, es gibt ja auch ein Pflichtstück, was sehr schwer ist. Der Wettbewerb dauert jetzt 10 Jahre lang. Ich mache den jetzt 10 Jahre lang jedes Jahr. Und das Pflichtstück ist ausgesucht von mir. Eigentlich die Pflichtstücke stehen fest. Die hängen jetzt schon am Pinboard. Jeder weiß, wann welches Pflichtstück drankommt. Das weiß keiner. Das Pflichtstück für dieses Jahr habe ich selbst ausgesucht, habe ich mir also herausgenommen. Beim ersten Mal kann man auch keine Lose ziehen. Aber der Gewinner von diesem Jahr hat das Pflichtstück für nächstes Jahr bereits jetzt gezogen. Das gab also einen schwarzen Zylinder und dann hat die dann hineingegriffen und hat ein geschlossenes Los rausgeholt und hat sie Nummer 4 vorgelesen. Dann steht auf der Liste, was steht da bei Nummer 4? Das war dann Hans Bottermund Starker, Variation über die 24. Paganini-Caprice.
Es war, ich höre, auf der ganzen Linie sehr, sehr spannend. Wir müssen jetzt aber mal auflösen, wer überhaupt gewonnen hat.
Also gewonnen hat, Gott sei Dank, weiß ich nicht, kann man interpretieren, muss ich pro domo sprechen, eine Schülerin von mir hat gewonnen und sie hat alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Es gibt in diesem Wettbewerb einen Jurypreis, der ist mit 3.000 Euro dotiert, ein Publikumspreis mit 2.000 Euro dotiert und dann noch, wer das Pflichtstück am besten gespielt hat und das hat alles Nadesch bekommen.
Nadesch
und dann eine Antrittsprämie von 100 Euro, die hat auch jeder Cellist bekommen und sie hat das auch noch dazu bekommen und sie war natürlich ganz glücklich vorgestern. Ich sage, ja, das kann ich mir endlich einen vernünftigen Bogen kaufen. Und das war eigentlich auch der Sinn der Sache, dass ich wirklich einen hohen Geldpreis gestiftet habe, dass die Studenten was richtiges damit anfangen können.